Von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Heute wird's tricky. Wir sprechen über einen Kalender und das im Podcast. Also quasi Bilder ohne Bilder. Stellt euch das ungefähr so vor wie Segeln ohne Wind oder Kochbücher im Radio. Aber Jörg Voisthoff, der Fotograf dieses Kalenders, ist so ein spannender Typ und der Kalender so unfassbar gut, dass ich ihn unbedingt in unserem Podcast haben wollte. Denn ich weiß, wir haben alle Fantasie und wir haben Jörg. Hallo Jörg.
Hallo Tim.
Hamburg aus den Wolken 2026 heißt dein Kalender und wir verlosen ihn wie immer, wenn am Schluss alle, die uns zuhören, eine Frage richtig beantworten, die ich dann am Ende stelle. Jörg. Das Titelbild, die Elbphilharmonie in Hamburg, aus der Luft in einem für mich nie zuvor gesehenen gelben Licht, das auf der Elbe flimmert und es sieht aus, als ob sich das Bild bewegt, wie ein Film, was es natürlich nicht tut, aber es ist trotzdem so faszinierend, dass man gar nicht aufhören kann, dieses Bild anzugucken. Erzähl uns die Geschichte zu diesem Bild.
Das hast du natürlich sehr schön beschrieben, das Bild. Die Geschichte ist oft... bin ich ja früh losgefahren, um Bilder einzufangen. Und auch diesmal war das so. Ich lag im Bett, es war 5 Uhr morgens, es wurde langsam hell. Es war ziemlich bedeckt, aber irgendwie sah der Himmel mystisch aus. Ich also Drohne eingepackt, mit dem Auto an die Landungsbrücken und dann begann dieser 10-minütige magische Moment, dass der Himmel aufriss, links es noch regnete und rechts die Sonne rauskam. Ich also mit der Drohne über die Elbe in dem Abstand, ja, und hatte dann wenig Zeit, im Grunde dieses Motiv zu schießen. Es fing dann auch sofort wieder an zu regnen. Ich mit der Drohne wieder zurück. Die paar Regentropfen hat sie verkraftet und das Bild war im Kasten.
Wie lange arbeitest du dann an so einem Bild noch?
Also bei dem Bild war es wirklich so, dass ich da kaum was verändern musste oder retuschieren musste, weil es wirklich von den Farben so außergewöhnlich war.
Ja, und das sieht man. Ich finde immer ein bisschen, wenn Bilder zu schick sind, ne, dann sieht man das, wenn zu viel dran gedreht und gepimpt wurde. Aber bei dem Bild ist es so, also auch alle, die uns zuhören, ihr müsst das mal googeln, wenn ihr nicht kauft. Hamburg aus den Wolken 2026. Ich komme gar nicht drüber hinweg, wie unfassbar schön dieses Bild ist. Das ist ja wie so eine Lego-Spielzeuglandschaft, diese Elbphilharmonie mit ihren Wellen und der Michel links und rechts die offene Elbe. Also es ist nicht zu fassen, dass man ein solches Bild schießen kann. Glückwunsch!
Danke!
Jetzt hast du eben schon gesagt, es kam ein paar Wolken, es kam Regen und das ist natürlich der Tod für jede Drohne. Wie viele Drohnen hast du schon versenkt?
Also meine erste Drohne habe ich 2013 in Namibia im Himmel versenkt.
Sie ist in die ewigen Jagdgründe aufgestiegen.
Das war sehr crazy. Ich kann es bis heute nicht verstehen. Ich habe die Drohne gestartet, ich bin sehr hoch geflogen und auf einmal war die Drohne weg. Lost in the sky. Es gab damals auch bei der Drohne Phantom 1, war das, glaube ich, auch nicht so eine Funktion, Drohne zurückkehren. Sie war weg. Ich habe dann irgendwie noch überall so im Umkreis gesucht, ob sie irgendwo vom Himmel gefallen ist. Das war weg. Dann die zweite habe ich versenkt in Portugal über Meer. Da habe ich Surfer gefilmt. War ziemlich niedrig überm Wasser und dann kam eine etwas höhere Welle, die Drohne quasi unter sich begrub. Sie stand dann aber doch noch in der Luft, schoss nach oben, ich konnte sie überhaupt nicht mehr kontrollieren, flog ein paar hundert Meter weiter und fiel dann wie ein Stein vom Himmel. Mhm. Ja, das waren meine Drohnencrashs.
Und hat damals die Drohne, die von der Welle erwischt wurde, hattest du da auf Recording gedrückt?
Ja.
Die Bilder quasi auf.
Ja, ich habe original das Bild beziehungsweise das Video, weil die Drohne sendet ja die Bilder und Videos direkt in Low-Auflösung an die Fernbedienung. Mhm. Ich konnte es mir also später nochmal angucken, weil ich die Drohne nie wieder gefunden habe. Ich habe stundenlang dann Ebbe am Strand gesucht, wobei klar war, sie wird völlig kaputt sein. Ja, sie war weg.
Ja, aber die SD-Karte könnte noch heile sein.
Ja.
Ja, schade, schade. Auch low, und dann in low res bringt es auch nicht richtig, ne? Die neuen Bilder. Ja, schade. Du bist einer der ersten gewesen, die verstanden haben, dass Drohnen eine völlig neue Dimension vermitteln können. Erzähl uns deinen Weg zur Drohne.
Also die Fotografie ist ein wichtiges Thema in meinem Leben, im Grunde seit den Kinderschuhen. Mein Vater ist Fotograf, Heinrich Wolsthoff, lebt in Köln und hat mich früh mit dem Thema konfrontiert und ich war damals schon begeistert, bin in die Dunkelkammer gegangen und habe fotografiert. Ich habe dann mich als Grafiker 1993 selbstständig gemacht und habe die Fotografie immer nebenbei gemacht und habe mir dann 1996 eine der ersten großen digitalen Kameras, die Nikon Kodak, für sage und schreibe 40.000 Euro damals gekauft. Das war quasi auch schon so ein erster Schritt im Bereich Digitalität. Mhm. Das war aber im Grunde auch nur vorübergehend. Also so richtig ist mein Herz aufgegangen, im Grunde als die erste DJI-Drohne, ich glaube es war 2011, 2012 rauskam, die ich mir dann gekauft habe und wo ich dachte, das ist es. Das hier sehe ich die Erde und die Welt aus einer völlig neuen Perspektive und kann solche Aufnahmen machen.
Du hast es gleich erkannt und das finde ich erstaunlich. Und du warst nicht nur da Vorreiter, sondern damals eben auch bei der digitalen Fotografie hast du gesehen, welche Möglichkeiten da sind und nicht weiter auf Film gesetzt. Würdest du von dir im Nachhinein sagen, dass du so eine Art Visionär bist oder bist du einfach nur ein praktischer, intelligenter Kerl?
Ich sag mal so, ich begeister mich für die Fotografie und diese Medien, ob digitale Kamera 96 oder Drohne, das stimmt, das habe ich sehr früh erkannt.
Und dein Vater, von dem du eigentlich alles gelernt hast und der natürlich auch ein großes Vorbild für dich war und ist, der hat das nicht erkannt. Der hat gesagt, nee, ich bleibe beim Film und ist dann irgendwann ganz ausgestiegen aus der Fotografie.
Na, die Geschichte war die mit dieser Kamera 96, dass er mich für bescheuert erklärt hat.
Ja, 40.000 Mark ist natürlich auch.
40.000 Mark, so eine Kamera kaufe. Ich habe ihm das dann erklärt. Wir hatten einen Kunden, der einen großen Katalog haben wollte mit ganz vielen Produkten. Und damals mussten die ja im Studio fotografiert werden, dann musste der Film entwickelt werden, dann mussten Abzüge gemacht werden.
Dann sah es scheiße aus und konnte wieder von vorne anfangen. Kam halt auch vor.
Genau, dann wurden die Abzüge gescannt und dann konnten wir als Grafiker damit arbeiten. Das hat ja alles, diese ganzen Sachen wurden ja mit diesem Schritt der Kamera ersetzt.
Ja.
Er war damals, ich glaube, auch schon knapp 60 und hat dann erkannt, dass er diesen Schritt einfach nicht mehr machen will. Und hat dann auch kurz darauf im Grunde, weil die Joblage auch nicht mehr so gut war, die Kamera an den Nagel gehangen.
Schade, ne?
Er hat sich dann weiter verwirklicht mit seiner Kunst, die er nebenbei gemacht hat. Und das hat er viele Jahre, Jahrzehnte im Grunde bis jetzt noch gemacht und ist damit auch glücklich.
Mhm. Würdest du dich auch als Künstler bezeichnen? Ich weiß, es ist immer so hochgestochen, ne? Aber irgendwie kann man auch auf jeden Fall nicht sagen, dass du kein Künstler bist.
Ja, ich sehe mich als Künstler und vor allen Dingen sehe ich mich auch im Bereich der Drohnenfotografie und Film als Künstler.
Mhm.
Es gibt einfach viele, die Drohne fliegen können. Und
ja,
es gibt viele, die fotografieren können, ritschratschmäßig oder filmen. Mein Anspruch an die Fotografie ist aber eben sehr künstlerisch. Deshalb sind zum Beispiel auch die Themen, Perspektive, das richtige Licht, für mich das A und O.
Am Anfang, als die erste Drohne rauskam, da hatte die noch eine relativ schlechte Kamera. Also so, dass man eigentlich nicht richtig gut, zumindest keine richtig guten, großformatigen Bilder daraus machen konnte. Wie bist du damit umgegangen? Also du hast dir keine eigene Kamera gekauft oder eingebaut, sondern du hast dann einfach gewartet, bis DJI dann was Vernünftiges geliefert hat? Oder wie lief das bei dir?
Genau so war es. Im Grunde die erste, die Phantom 1, hatte eine ganz schlechte Kamera. Das war mir aber in dem Moment egal. Ich habe das ja hobbymäßig gemacht und habe mich im Grunde über die Perspektiven erfreut. Und dann hat aber DJI im Laufe der Jahre relativ schnell nachgeliefert und hat im Grunde mit der Mavic 2 Pro und der Hasselblad-Kamera schon richtig in der Qualität nachgeliefert.
Jo.
Jetzt mit der Mavic 3 Pro haben sie zum Beispiel, du hast drei verschiedenen Optiken, zwischen denen du wechseln kannst. Du hast einen normalen Weitwinkel, du hast einen 70er und du hast sogar einen Tele. Und das ist qualitativ schon wirklich in dem Preissegment absolut top.
Wir reden von ungefähr 3000 Euro, ne?
Ja.
Du hast ja trotzdem als Fotograf eigentlich fast aufgehört und hast dann einfach nur für dich als Hobby diese unfassbar schönen Bilder gemacht, bis dann zum Chef von Delius Klasing, zu Edwin Baas gegangen, hast gesagt, guck mal, Ed, ich habe ein paar nette Bilder, machen wir was damit? Und er sagte, ja, machen wir.
Ja, es war im Grunde so, dass ich, als ich irgendwie 30, 35 war und beides gemacht habe, Grafikdesign und Fotografie, irgendwann erkannt habe, du übernimmst dich jetzt. Und habe mich dann völlig nur noch auf das Grafikdesign konzentriert und die Fotografie im Grunde nebenbei privat gemacht. Und genauso war es im Grunde auch in den ersten Jahren der Drohnenfotografie. Es gibt so wahnsinnig viele tolle Fotografen, wo ich dann so gesagt habe, da will ich gar nicht mitstinken. Ich habe dann aber für mich erkannt, ich glaube, es war 21, 22, dass ich so viele tolle Bilder gemacht hatte, dass ich für mich die Entscheidung getroffen hatte, okay, ich biete das jetzt doch wieder professionell an, weil ich sehe da auch eine gewisse Lücke. Ich habe zum Beispiel das Porsche Classic Magazin für Delius Klasing gemacht, mit wirklich fantastischen Fotografen. Aber immer wieder, wenn man dann sagte, könnt ihr nicht mal auch ein Foto aus der Luft liefern? Ja, das wurde so stiefmütterlich behandelt. Und dann war für mich so ein ausschlaggebender Punkt, okay, ich starte damit jetzt professionell. Hab mir eine Homepage gebaut, hab allen bestehenden Kunden von mir das im Grunde mitgeteilt und hab dann gestartet.
Wie spannend, wie mutig, oder? Im Nachhinein.
Man muss dazu sagen, das Tolle ist natürlich, dass ich das neben meiner eigentlichen Tätigkeit als Grafikdesigner mache. Ich begleite zum Beispiel für einen Kunden den Aufbau von Windparks oder Solarparks. Habe ich einen in Brandenburg letztes Jahr zu 4 Terminen, angefangen von der Wiese bis hin zum fertigen Park, begleitet. Bringt mir wahnsinnig viel Freude. Ich komme aus dem Büro raus. Und so ist im Grunde auch Ende 23 im Winter das erste Foto für den Kalender entstanden.
Das ist das quasi Schwarz-Weiß-Bild vom Designerpark?
Ja. Und nachdem ich dieses Bild gemacht hatte, habe ich mir gedacht, okay, ich möchte Hamburg ein Jahr lang im Grunde aus den Wolken fotografieren. Und habe dann Januar, Februar, März bin immer wieder raus, beziehungsweise hoch. Und habe dann die Idee gehabt, im April, daraus kann man einen Kalender machen. Man muss dazu sagen, ich habe im ersten Moment jetzt nicht an Delius Klasing gedacht, weil das Thema jetzt nicht ins Portfolio unbedingt von Delius Klasing passt. Neben Segeln, Boote, ne, Fahrräder,
außer,
Autos.
Außer, dass sie halt in Hamburg sitzen.
Außer, dass sie auch in Hamburg sitzen. Aber natürlich habe ich dann die ersten Bilder Edwin Baske gezeigt und der war Feuer und Flamme und sagte, Wahnsinn. Total geil. Ich bringe das in die Runde. Und dann war relativ schnell klar, dass der Verlag das machen will. Und dann war für mich klar, wenn DK das macht, dann muss ich nicht andere Verlage suchen.
Ja, nee, das ist völlig klar. Ist auch nicht einfach, einen Verlag zu finden, muss man halt auch immer wieder sagen.
Absolut richtig.
Wie viele Jahre hast du für dann alle 12 Monate gebraucht?
Naja, ich hatte nach dem Sommer im Grunde bis auf ein Motiv die Bilder im Kasten. Ich hatte das Winterbild ja bereits im Winter 23 gemacht, die Elfi im Sommer. Das letzte Bild, was ich mir dann vorgenommen hatte, war im Grunde eine Herbststimmung. Und da war für mich klar das Planetarium im Stadtpark.
Ja, das ist auch ein Wahnsinnsbild. Also ich will es kurz beschreiben. Also vorne ist das Wasser zu sehen, was so ganz, ganz viele Blaufarben hat. Dann ein herbstlicher Wald und davor eben diese gemähte Wiese vorm Planetarium. Und da sieht man eben wie in einem Fußballstadion, also wie der Meer auf und abgefahren ist. Und dadurch gibt das eine Riffelung auf dieser Wiese, diesem Park. Und auch dadurch hat man wieder das Gefühl, dieses Bild lebt, als ob das auf mich zufährt. Das ist unfassbar.
Sehr schön beschrieben. Lustig ist, ich war anfangs, also ich war dreimal da, das Licht war nie optimal, außer beim dritten Mal. Und dann war ich im Grunde immer sehr nah am Planetarium. Hab Fotos gemacht, bin drum geflogen und hab dann gedacht, okay, ich fliege jetzt noch mal ganz weit weg, im Grunde bis zum See. Und dadurch, dass dann auf einmal die Farbe des Wassers dazu kam, wurde es im Grunde das beste Foto, was dann jetzt im Kalender ist.
Also es ist faszinierend, auch die anderen Bilder. Ich frage mich halt immer, ich versuche natürlich auch zu fotografieren, ja, und merke immer, ich kriege sowas nicht hin. Gib uns Amateuren doch ein paar Tipps, oder ist es wirklich jetzt natürlich viel Erfahrung bei dir, aber auch ja, sich morgens dann doch in den Hintern treten und zu sagen, so, ich stehe halt um 4:30 auf, um die blaue Stunde zu erleben und dieses Licht mitzunehmen. Ist es ganz viel auch das?
Also ich hatte mir natürlich eine Liste gemacht mit Objekten, die ich in Hamburg fotografieren wollte. Und dazu gehörte natürlich die Alster. Und für mich war klar, ich will die Alster eben in dieser blauen Stunde. Und dann möglichst auch mit einem schönen Himmel dabei. Ja, und dann musst du halt exakt im Dunkeln aufstehen und vor Sonnenaufgang in der Luft sein. Hinzu kommt, dass du wirklich noch die richtige Perspektive wählst, ne, und den richtigen Ausschnitt.
Ja, und also klar, bei einer Drohne hast du nicht viel Wahl, aber sonst bei einer Kamera eben dann auch das richtige Objektiv, die richtige Belichtung, also alles kommt da ja auch noch dazu. Wie ist es denn mit einer Drohne heutzutage, wenn du Fotos machst? Wie viel Auswahl hast du?
Das kannst du alles einstellen. Da sind die Drohnen oder die Kamera in der Drohne absolut flexibel. Ich muss aber sagen, dass ich viele Top-Ergebnisse im Grunde mit einer Automatikeinstellung hinkriege.
Ach echt, ne?
Ja.
Das ist ja irgendwie auch erschreckend, weil man dann denkt, das kann eigentlich dann doch jeder, ne? Und irgendwie dann doch nicht. Das ist ja das Verrückte, was ich immer nicht verstehe.
Naja, es ist, du musst schon das Gefühl haben, wann ist der richtige Zeitpunkt. Also ich sag mal, die Alster Schwimmhalle ist ein ähnliches Beispiel. Das stand halt als für mich eine ganz tolle Architektur, die ja jetzt jahrelang saniert wurde und endlich fertig war. Und ich fahre da oft oder fast im Grunde jeden Tag dran vorbei, auf dem Weg von zu Hause ins Büro und hatte die halt morgens leuchten gesehen. Und dann war für mich klar, ich muss die auch fotografieren. Und da war es dann ähnlich, ne?
Ja, und dann liegt die da in diesem Bild wie so ein UFO
Ja.
in der Stadt. Also wirklich dieser Kalender, ich bin so begeistert. Wie ist es dann für dich, wenn so ein Projekt abgeschlossen ist und du dann irgendwann diesen Kalender in Händen hältst? Kommt dann auch bei dir Stolz raus oder fällt es dir auch so schwer, stolz zu sein auf das, was du machst?
Na, ich bin natürlich total stolz und ich habe mich wahnsinnig gefreut. Der Kalender ist ja seit Juni auf dem Markt und habe dann die ersten Kalender auch im Juni bekommen. Es ist eben noch mal was anderes, wenn du ein gedrucktes Werk in Händen hältst
Ja,
und
absolut.
einfach auch merkst und siehst, der Drucker hat einen guten Job gemacht, das Format für den Kalender ist klasse. Ja, da bin ich sehr stolz.
Er kostet 24,90 €. Ich finde, das ist für einen Kalender absolut in Ordnung, weil sonst kosten so hochwertige Kalender sehr viel mehr. Liegt aber auch daran, dass er jetzt nicht großformatig ist, sondern ja, es ist so ein Ding, was man sich eigentlich ins Büro hängen kann. Und ich würde viele Bilder eigentlich total gerne riesig sehen. Weißt du, so wirklich, also wandgroß.
Ja, das hatte ich mir natürlich anfangs von dem Kalender auch erhofft, einen riesigen Kalender. Hab aber dann in guten Gesprächen mit dem Verlag mich für dieses Format entschieden. Ich glaube einfach auch, das Format hat eine Größe, das kann man gut auch mal Leuten schenken, ohne dass die sich fragen, wo habe ich jetzt für diesen großen Kalender Platz in meinem Zuhause?
Ja, das stimmt.
Und so ein Format, da findest du eher einen Platz in der Ecke oder in der. Und das finde ich gut. Unabhängig, dass möglicherweise auch Touristen ihn kaufen und mitnehmen.
Wahrscheinlich kennst du das Phänomen auch, wenn man so ein Projekt dann abgeschlossen hat. In der Zeit sind schon wieder so viele neue Ideen gewachsen, dass man auch schon wieder am nächsten Projekt arbeitet. Erzähl uns doch, was du gerade machst oder wovon du gerade träumst, was auf jeden Fall zukünftig mal von dir erscheinen sollte.
Ich freue mich natürlich total, dass es einen nächsten Kalender gibt für 27.
Ach, das habt ihr schon eingetütet?
Ja.
Super.
Also die Kalender haben ja einen immensen Vorlauf. Ich sag mal, der für 26, das Hauptgeschäft beginnt ja jetzt im Herbst und in der Weihnachtszeit. Der mögliche nächste Kalender wird aber bereits in der Vorschau von Delius Klasing für 27 dem Buchhändler vorgestellt. Im Grunde war die Frage, gibt es den oder gibt es den nicht? Und dann hat der Verlag die Entscheidung getroffen, ihn wird es geben. Der muss dann wiederum schon wieder im Frühjahr nächsten Jahres bei der Druckerei sein.
Hast du die Bilder denn schon fertig?
Ja, ich bin die ganze Zeit fleißig dabei. Also Stress. Ich habe natürlich Motive auch gehabt, die waren vorher schon fertig. Also bei der Produktion des 26er Kalenders, da wusste ich, das kommt rein und das. Aber ich war jetzt zum Beispiel am Wochenende Blueport, Cruise Days und habe da Fotos gemacht. Hab auch noch Ideen. Ich wollte unbedingt die Bismarck, das Schiff, was im Hafen liegt und irgendwie für mich so stiefmütterlich behandelt wird, würde ich gerne im nächsten Kalender haben. Das Niendorfer Gehege will ich im Herbst fotografieren, ne, wenn die Bäume dann wieder goldgelb sind. Das sind so die Sachen im Fotografiebereich, was die Kalender angeht. Und ansonsten freue ich mich im Moment, wenn ich andere Drohnenjobs bekomme, muss ich wirklich sagen, weil es neben meiner normalen Tätigkeit als Designer komme ich einfach raus und mein Herz geht auf.
Ja, das sieht man. Also mein Herz geht bei deinem Kalender auch auf. Das ist Wahnsinn. Danke, Jörg.
Danke dir.
Und für euch, wenn ihr wisst, mit welcher Drohne Jörg Woisthoff seine Bilder geschossen hat, dann schreibt uns an podcast@deliusklasing.de. Das Ganze gilt für 2 Wochen, bis der nächste Podcast rausgeht und dann hören wir uns wieder. Bis dahin.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-klasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.